Carsten, komm, mach
warte
zu.
Mal, ich hab
bitte.
Verhudelt.
Nein. Ja. Koffer, ich nehme deinen Koffer, du die Tasche.
Und jetzt du mich immer so hetzt.
Marsch, marsch, ab
nein,
zum Bahnsteig.
Nein,
doch,
nein, Marc.
Alter, jetzt, wir verpassen ruhig. Den Zug. Wir verpassen den Zug.
Marc, ja, erstmal verpassen den Zug. Erstmal verpassen nicht wir den Zug, sondern ich.
Ja, ja und?
Ich habe jetzt gefahren. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier durchzuhetzen. So, fertig. Nimm meinen Koffer entspannt. Der Zug fährt in 2 Minuten. Oh, nicht ganz in 2 Minuten.
Ja,
aber
dann
wahrscheinlich
komm,
hat er Verspätung und dann kriege ich den Zug.
Darauf kannst du nicht sitzen. Welches Gleis? Welches Gleis?
12 gehen wir.
Wie spät ist es?
Ja, es ist spät. Ich weiß es. 12, da ist
12,
es.
Wir sind in 1.
So, da ist er, der Zug.
Da war er. Da war er. Da steht schon der Nächste drin.
Ja, jetzt hab ich...
Ja, weißt du was? Hier, nimm deinen Koffer.
Nee.
Bleib doch hier in der Kälte einfach alleine stehen. Ich geh jetzt nach Hause.
So.
Nee. Auf Wiedersehen. Macht schön.
Mir ist nicht schön hier. Mal langsam. Ich hab jetzt noch eine Stunde Zeit.
Wieso hast du eine Stunde Zeit?
Ja, weil der nächste Zug in der Stunde fährt.
Ja, dann müssen wir noch ein Ticket kaufen gehen. Nee, bis wir da am Schalter durch sind.
Ich hab ein Flex-Ticket, ich kann das nächste nehmen und jetzt genießen.
Davon weiß ich nicht.
Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Damit du dich mal ein bisschen runterfährst. Wir kaufen uns jetzt was zu essen, was zu trinken und gehen mal da vorne in den Wartungsbuchhandel und gehen einfach mal ein bisschen spökern wieder. Wir zwei. Nutzen die Stunde mal. Komm, geh mal los.
Mir ist kalt.
Ja, jetzt fängt es schon an zu meckern.
Ja, ich komme ja schon.
Ja, also komm, jetzt kaufen wir was und dann eine Stunde lang ganz gemütlich, du und ich. So, da haben wir noch Leute noch drüber gesprochen, über die Bahnhöfe. So.
Wir haben über die Bahnhöfe noch nicht gesprochen.
Wie wär's denn, wenn wir mal einfach genau so eine Geschichte mal machen?
Also heute mal.
Schau mal hier, da kriegen wir einen schönen Kaffee.
Also heute entsteht quasi mal die Idee dazu, nicht über ein Magazin zu reden, sondern da, wo man sie kaufen kann.
So ist es.
Als Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer.
Jetzt bist du wieder da.
Wo bekomme ich ein...
Super, freu ich mich.
Wo bekomme ich ein... Darf man rausreden? Das ist ja furchtbar. Wo bekomme ich ein besonders breites Sortiment an Zeitschriften?
So, und das kriegst du am Bahnhof.
Das kriegst du am Bahnhof.
Siehst du.
Und 365 Tage geöffnet.
Ja, und das hast du jetzt wieder vergessen, weil dir kalt ist und du immer nur alles schlecht siehst, weil das alles nicht schön ist hier.
Aber wenn wir darüber einen Podcast machen, dann sprechen wir ja mit Experten.
Ja,
und,
genau.
Und wen haben wir da?
Ja, wir laden einen aus dem Bahnhofsbuchhandel ein, ist doch ganz klar.
Da würde ich Karl-Heinz Schmidt vorschlagen.
Ja, das ist eine gute Idee.
So.
Und dann habe ich
eine
Idee. Nee, ich habe eine Idee, die genau das abrundet, worüber du dich hier aufregst, dass alles kalt ist und ungemütlich. Kannst du dich noch erinnern an Sarah van Nordheim von der Deutschen Bahn?
Ja, kann ich.
So, und die laden wir ein. Und warum wir die einladen, das weißt du jetzt. Und das bist du auch.
Und können wir jetzt reingehen, mir ist kalt.
Ja, los.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
So, Marc.
Ja, Carsten.
Dann haben wir es wieder geschafft.
Haben wir mal wieder geschafft, ne?
Wir haben uns vertragen.
Das wüsste
ich. Doch, wir haben uns schon vorher vertragen, okay, weil wir uns ja dieses Mal nicht streiten wollen.
Ja, ist ja gut.
Sondern ganz im Gegenteil, wir machen ja heute eine ganz besondere Episode. Normalerweise machen wir es ja so, wir haben Gäste, die uns Einblick in ihre Arbeit, in ihre Magazine, also in ihre Printprodukte liefern und sprechen über das Produkt und über die Leidenschaft, die dahinter steht.
Über die Geschichte.
Und über die Geschichte. Danke, Marc.
Bitte.
Und heute machen wir was ganz anderes, weil uns viele Hörerinnen und Hörer gefragt haben, mach doch mal ein anderes Thema. Und das machen wir heute. Wir haben heute ganz tolle Gäste. Und diese beiden Gäste, die heute hier sind, die arbeiten zwar nicht bei einem Magazin, aber sie arbeiten im weitesten Sinne für unsere Magazine. Die eine auf ihre Art und der andere auf seine andere Art. Wir haben heute hier die Sarah von Nordheim von der Deutschen Bahn.
Hallo.
Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Und wir haben einen Bahnhofsbuchhändler.
Grand Seigneur.
Grand Seigneur.
Grand Seigneur.
Den Karl-Heinz Schmidt.
Das war wohl eine Anspielung auf mein Alter.
Aber überhaupt nicht. Das ist aber in gar keiner. Nein.
Das ist natürlich okay.
Voller Respekt. Voller Respekt.
Da freuen wir uns total, dass ihr beide heute hier seid und wir mit euch sprechen können über Printprodukte natürlich, die Darbietung der Printprodukte an den deutschen Bahnhöfen. Aber, und das ist das Spannende, Sarah, du gibst uns ein bisschen Einblicke in, ja, wie sieht denn der Bahnhof eigentlich der Zukunft aus? Und was hast du für Ideen, um genau das umzusetzen? Weil damit der Markt nicht mehr frieren muss am Bahnhof, hast du ja ganz, ganz viele Konzepte. Und das wird heute das Thema sein, darüber sprechen wir, darüber freuen wir uns auch sehr. Also nochmal herzlich willkommen, dass ihr da seid. Und Sarah,
Ladies first, ne?
Ja, Ladies first. Können wir machen. Mhm. Sarah, du bist Juristin.
Ja.
Immobilien?
Auch.
Auch. Erzähl mal ein bisschen, wie kommst du zur Deutschen Bahn als Juristin?
Ich habe Jura studiert, um Richterin zu werden. Mhm. Und habe relativ schnell im Referendariat festgestellt, ich hätte ganz gerne ein Team um mich herum. Das ist doch irgendwie alles viel cooler, wenn man mit Menschen arbeitet. Und war dann in unterschiedlichen Stationen, unter anderem im Bundeskanzleramt, bei Siemens. Und habe bei Siemens festgestellt, dass es eigentlich ganz cool im Großkonzern zu arbeiten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt. Ich wohne immer noch in Berlin. Und dann gab es neben einem Angebot aus einer Großkanzlei, für die ich lange vorher gearbeitet habe, Gleis Lutz im Immobilienrecht, das war ganz spannend, ganz tolle Kanzlei, super Kollegen, ein Angebot von der Deutschen Bahn, den Umweltbereich mit aufzubauen und die Umweltstrategie mit aufzubauen.
Spannend.
Sehr spannend. Und ich bin zu meinem damaligen Chef in der Kanzlei gegangen und habe ihm das erzählt und dann hat er gesagt, na dann machen Sie das doch mal ein Jahr. Und wenn das nichts ist, dann kommen sie wieder.
Oh, das ist aber cool.
Und ich bin immer noch
da. Der wartet heute noch.
Den Fehler begeht er auch nie wieder. Ich.
Genau. Ja, ein bisschen leichtsinnig.
Aber das ist cool. Und jetzt bist du, ich muss das ablesen, Leiterin Vertrieb Commercial Deutsche Bahn Infrago AG. Was verbirgt sich jetzt hinter diesem
Titel? Dahinter verbirgt sich die gesamte Vermietung und Vermarktung der Flächen der Personenbahnhöfe in Deutschland. Wir haben insgesamt 5.400 Bahnhöfe in Deutschland. Davon haben über 600 ein Empfangsgebäude. Mhm. Die anderen sind Verkehrsstationen, so wie zum Beispiel jetzt auch hier, wo ich angekommen bin. Ne? Das ist eine Verkehrsstation. Und diese Flächen, vornehmlich in den Empfangsgebäuden, vermieten wir. Das sind insgesamt derzeit 853.000 Quadratmeter aktive Fläche.
Wow. Da bist du ja wahrscheinlich der größte.
Fast so wie deine Wohnung.
Größte Immobilienanbieterin Deutschlands.
Einer der größten.
Genau. Wow.
Ja. Wahnsinn. Genau. Ja, und wir haben einen Gesamtumsatz von 450 Millionen Euro. Also Steuern auf eine halbe Milliarde hoch. Und das mache ich mit meinem Team von knapp 300 Personen deutschlandweit.
Wow.
Chapeau.
Chapeau. Und jetzt darf man ja auch dazu sagen, man hört es wahrscheinlich auch in deiner Stimme. Du bist noch sehr, sehr jung. Unter 40, du bist auch, glaube ich, ausgezeichnet worden mal in, auch da muss ich wieder gucken, Boston Consulting Group, Vordenkerin des Jahres 2022. Da warst du unter den Top 40, unter 40 heißt das. Was ist das? Wie kommt man dazu?
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Guck.
Das Kapitalmagazin hat mich zweimal in die Top 40 unter 40 gewählt, 2019, 2018. Und die Boston Consulting Group, und das dürft ihr nicht vergessen, das Handelsblatt,
ja, klar,
zusammen in die Vordenkerin 2022. Eigentlich kann man sich darunter vor allem eine Truppe von ganz, ganz vielen tollen, inspirierenden Menschen vorstellen. Das ist das, was damit einhergeht. Ein wahnsinnig tolles Netzwerk, ganz viele Menschen mit vielen Ideen in ganz vielen unterschiedlichen Feldern. Deswegen bin ich ganz glücklich, Teil dessen zu sein, cool, und da die Inspirationen zu haben. Ja.
Das ist echt spannend, Marc. Du nicht, ne? Unter 40. Das ist schon lange her, unter 40.
Bei dir? Das ist gemein.
Ja, macht
das. 50 ist es Ende des Monats.
Naja. Ja. Nee, schon, und ich, das ist schon spannend. Also eine wirklich tolle Karriere, die du da hingelegt hast. Also echt stark Juristin, jetzt bei der Deutschen Bahn, sehr, sehr wichtige Person. Aber es war wahrscheinlich, als du noch klein warst, nicht dein Wunsch, bei der Deutschen Bahn zu landen. Oder war das von vornherein klar? Du hattest immer schon ein Faible für Züge oder war dein Berufswunsch immer auch schon Juristin?
Mein Urgroßvater war Lokführer.
Ach.
Mein Berufswunsch war aber immer schon Juristin.
Okay,
ich wollte tatsächlich Richterin werden.
Wow.
Wieder jemand, der relativ früh. Was haben wir denn bloß falsch gemacht?
Ich habe gar nichts falsch gemacht.
Ja,
ich habe mir nichts vorzuwerfen.
Das weißt du doch gar nicht. Ja, nee, bemerkenswert. Wirklich sehr, sehr bemerkenswert.
Ja. Stark. Also Lokführer auch stark. Das ist eigentlich ganz gute Überleitung zu unserem zweiten Gast, Marc.
Ja, und zu unserem zweiten Gast. Wir haben jetzt quasi über den Vermieter von Fläche gesprochen und jetzt sprechen wir mit einem Mieter, der Fläche nutzt. Und zwar haben wir uns lange überlegt, und das haben wir ja so ein bisschen angeteasert auch in unserem Vorgespräch schon, wen könnten wir da nehmen? Und dann fiel die Wahl relativ schnell auf dich, Karl-Hans. Ja, weil als wir uns mit der Geschichte dieses Teilbereichs deines Unternehmens beschäftigt haben, also sprich mit dem Bahnhofsbuchhandel, ist uns relativ schnell aufgefallen, wenn man in der Geschichte zurückgeht, ich sagte vorhin Ende des 19. Jahrhunderts, also ich glaube 1852 war so der erste Bahnhofsbuchhändler und mit 1854 war zumindest deine Familie irgendwo schon mit am Start. Und vielleicht magst du ganz kurz dich unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher bringen.
Ja gut, mein Name ist Karl-Heinz Schmidt, bin Geschäftsführer, geschäftsführender Gesellschafter der Karl Schmidt und Co. Bahnhofsbuchhandlung, das Stammhaus, das hier auch angeteasert wurde, weil wir sind seit 1854 am Bahnhof, 1841 gegründet als Universitätsbuchhandlung und einer der Altvorderen, wobei es keine direkte Linie und Verwandtschaft ist, aber tatsächlich auch ein Karl Schmidt an der Stelle Kontakte in familiäre in Richtung Köln hatte und einer seiner Verwandten war ein sehr umtriebiger Mensch, der viel in Paris unterwegs war und ihn dann darauf hingewiesen hat, du, da musst du dir mal was angucken, das lohnt sich. Die haben in den Bahnhöfen und London mittlerweile auch Bahnhofsbuchhandlungen. Also waren natürlich keine Bahnhofsbuchhandlungen, das waren Einkaufswägen mit später gegründet bei uns dann als Reiseliteralien. Es bestand aus Zeitschriften, aus Heften und aus Zeitungen. Mhm. Und es wurde dann, wenn ein Zug gefahren ist, was später in Heidelberg viermal am Tag der Fall war, kam eben ein Mitarbeiter mit diesem Wagen rein, hat ihn auf den Bahnsteig geschoben und hat versucht zu verkaufen. Und das machen übrigens alle drei Protagonisten, die das damals in London, in Paris und Heidelberg gegründet haben. Diese Firmen gibt es alle noch.
Wahnsinn.
Wir sind eine der kleineren davon, weil W. H. Smith und Hachette sind natürlich Großkonzerne mittlerweile, die immer noch in diesem Segment, mittlerweile neudeutsch Travel Retail, unterwegs sind. Also es hat sich natürlich an der Stelle ganz viel gewandelt im Laufe der Jahre. Aber auch wir sind noch an Bord und es macht immer noch Spaß.
Ja, und wenn man in Deutschland so ein bisschen die Deutsche Bahn und die Geschichte verfolgt, dann würde man sagen, seid ihr Hand in Hand gewachsen. Ja, also ich sag mal so, mit dem Ausbreiten der Deutschen Bahn, mit der Beliebtheit des Reisens, also wenn ich mich richtig informiert habe, war es ja besonders, insbesondere auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ging dieser Reiseboom nochmal so richtig durch die Decke und dann am Ende natürlich damit auch die Infrastruktur des Bahnhofsbuchhandels. Und wenn du mir erlaubst, korrigiere mich bitte ein paar Zahlen. 2023 über 200 Millionen Euro Presseumsatz. Ja, damit sind sie im Einzelverkauf quasi ein Marktanteil von 9%, also immerhin am Einzelverkauf. Wir haben immer noch 490 Bahnhofsbuchhändler, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ungefähr.
Sind ein paar weniger. Also es sind 320 Bahnhofsbuchhandlungen, die noch als solche betrieben werden. Sarah hat es ja vorhin gesagt, es sind über 500 Bahnhöfe, die von der Bahn mit wirklich Gebäuden betrieben werden. Und davon sind 320 immer noch am Netz. Mhm. Meine, es sind ein paar rausgegangen in den letzten Jahren, weil es einfach zu klein war, die Frequenzen dafür nicht ausreichen, um diese Anforderungen, auch die mit dem Bahnhofsbuchhandel verbunden ist. Es ist ja ein ganz spezielles Vertriebsformat, wird nicht über den üblicherweise Grosso bedient, sondern wird mit den Verlagen direkt kontrahiert. Das heißt, wir haben einen Direktbelieferungsstatus, das macht ein bisschen Arbeit, es sind auch organisatorische Dinge, die damit eine Rolle spielen. Aber im Wesentlichen ist es natürlich so, dass die Bahnhöfe immer noch als USP haben, als das Presseangebot.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Also das war eigentlich so ein bisschen das, was gewachsen ist.
Karl-Heinz, du hast jetzt die Möglichkeit, unsere Hörerinnen und Hörer davon zu überzeugen, massenhaft in eure Outlets zu laufen. Was ist der USP eines Bahnhofsbuchhändlers im Verhältnis zu einem klassischen Einzelhändler, den ich vielleicht um die Ecke habe?
Der durchschnittliche Einzelhändler heute hat so knapp 200 Titel im Sortiment und im Angebot. Es gibt größere, es gibt kleinere. Der Bahnhof hat seit dem Kodex, den man vereinbart hat, die Standards, mindestens 1000 Titel im Angebot. Eine normale, größere Bahnhofsbuchhandlung im Ort ab 20.000, 30.000 Einwohner hat mehr als 2000 Titel im Angebot. Das heißt, in der Regel ist der Bahnhofsbuchhändler der Einzelhändler mit dem größten und breitesten Sortiment. Und das ist eigentlich das, was wir als USP haben, was wir über die Jahre transportiert haben, was im Übrigen auch Anfang der 90er ganz lustig war, im Osten der Bahnhofsbuchhandel nach westlichem Vorbild etabliert wurde. Es war vorher, wurde das dann von dem Postzeitungsvertrieb der DDR im Wesentlichen gemanagt. Das waren kleine Kioske, meistens Schalterverkauf. Wir hatten zu der Zeit schon die ersten Formate mit begehbaren Flächen und Läden. Und es gab dann später ein bisschen politischen Diskurs an der Geschichte, aber wir waren relativ früh am Netz und am Markt. Es war eigentlich eine meiner ersten Aktivitäten für die Company, wie die eigene. Ich war damals Ende 20. Und bin dann wirklich in den Osten gegangen und die erste und einzige Bahnhofsbuchhandlung der DDR wurde am 1.10.1990 eröffnet, also tatsächlich ganz kurz vor der Wiedervereinigung. Und es war eine Riesenarbeit, hat mich unglaublich Spaß gemacht, da wirklich mal Neuland zu betreten und Presse von vorne neu zu etablieren, neu zu installieren. Und wir hatten Riesenerfolge in der Anfangsphase, weil das natürlich was völlig Neues war. Mhm. Also Presse, ein Laden mit 60, 70, 80 Quadratmetern, der 80% der Regalflächen mit Presse belegt waren. Das muss man natürlich sehen, kulturell war es natürlich so, dass innerhalb des Postzeitungsvertriebs nur eine sehr, sehr begrenzte Sortimente da waren. Ja. Und für die meisten Verlage war das so ein bisschen Goldgräberstimmung. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Es waren wirklich fliegende Händler da, es wurden Tische aufgebaut und man hätte wahrscheinlich sogar die Betriebsanleitung für einen Toaster oder einen Mixer verkaufen können. Es war einfach ein unglaublicher Druck da und das Wollen. Anfangs war es ein bisschen das Problem der Finanzierung. Also DDR-Mark versus D-Mark. Das hat sich natürlich dann im Laufe des Wiedervereinigungsprozesses gelegt, aber wir haben am Anfang alles gemacht. Wir haben alles genommen und haben versucht, dann auch diese Läden als solche zu etablieren, dass wir sagen, wir bieten alles an, auch wenn wir vieles nicht verkauft haben. Wir haben gesagt, wir versuchen über Warendruck, wir wollen Vielfalt zeigen, wir wollen das Sortiment zeigen. Und auch da hat es dann funktioniert, diesen USP zu sagen, komm, wenn du irgendwas suchst, gehst du an den Bahnhof.
Ja. Mhm. Jetzt hast du schon ein ganz tolles Stichwort geliefert, Vielfalt, Pressevielfalt. Sarah, nimm uns da mal mit aus deiner Sicht zum einen, wie wichtig ist du dieser Partner wie Karl-Heinz Schmidt? Ja, also die Partner Bahnhofsbuchhändler, aktuell sage ich jetzt mal, aber ihr vermietet ja nicht nur an Bahnhofsbuchhändler, sondern auch an Gastro und. Also wie ist da so der Kontext zu sehen? Wie wichtig und wie gut ist die Zusammenarbeit mit den Bahnhofsbuchhändlern und wie siehst du es auch, wo soll das hingehen?
Das ist eine schöne Frage. Also erst einmal haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit, ne? Nicht nur mit Karl-Hans, das ist fantastisch, aber auch mit fast allen unseren Mietern. Ne? Wir sind sehr partnerschaftlich unterwegs, arbeiten gut zusammen und dann kann man auch Dinge ausprobieren und gemeinsam in die Zukunft blicken. Ne? Und mir ist ganz wichtig, wenn man sich den Bahnhof anguckt, dann gehen da jeden Tag tausende Menschen ein und aus. Ja? Der Bahnhof ist eigentlich so nochmal das Lagerfeuer von früher, wenn man so will. Ja? Da treffen sich die Menschen, die kommen zusammen, das ist ein Reisestopp, sie tauschen Geschichten aus. Mhm. Ja? Wahre Geschichten, unwahre Geschichten, Informationen. Und genau das bietet an der Stelle schon mal der Bahnhofsbuchhandel. Genau das gibt's da, ja. Fiktion im Buch zu einer Biografie von Zeitschriften, Zeitungen, Informationen etc. Deswegen ist der Bahnhofsbuchhandel für uns, für die kulturelle Vielfalt, du hast gerade gesagt, auch Medienvielfalt, ein ganz, ganz wichtiger Player. Nicht der einzige Player. Ja, so. Und auch da versuchen wir jetzt mit meinem Team eine neue Strategie zu verfolgen, die heißt, dass wir an unseren Bahnhöfen ein Stück Heimat unterwegs schaffen wollen. Ja. Was heißt das? Ja, das lässt sich ja so schnell sagen. Das heißt für uns, dass wir letztlich den Menschen unterwegs zum einen ihren regionalen Bäcker bieten wollen, die Möglichkeit an den Bahnhofsbuchhandeln oder am Kiosk oder Ähnlichem sich heimisch zu fühlen, aber eben auch den internationalen Gästen die großen Marken, bei denen sie halt so ein Stück Sicherheit mitnehmen können. Ja. Und parallel dazu, und das habt ihr eingangs gesagt, Richtung Zukunft geblickt, ja, gibt es bei den Personenbahnhöfen natürlich nicht nur mein Team und uns, sondern insgesamt über 8000 Kollegen, die sich darum kümmern, diese Bahnhöfe so attraktiv wie möglich zu machen. Und das machen wir unter dem Produkt, die Bahnhöfe zukunftsfähig aufzustellen, ganzheitlich zu entwickeln, dass sie mehr Wartemöglichkeiten haben für unsere Gäste, dass es attraktiver ist, dass es sauberer ist, dass es sicherer wird, dass man sich wohler fühlt. Und daran arbeiten wir gesamthaft mit allen zusammen. Und bei uns im kleinen Team geht es natürlich dann um die Gastrovielfalt, um die Einkaufsvielfalt, ne, die wir schaffen wollen.
Wir hatten es am Anfang ja auch, Marc. Also ich persönlich bin ein großer Freund von Bahnhöfen und auch von Flughäfen. Mhm. Ich finde, das hat eine unfassbare Faszination.
Schönes Flair.
Du es jetzt auch gerade gesagt hast, da kommt irgendwie alles zusammen. Da kommen unterschiedliche Menschen zusammen. Da ist es auch mal schnell und trotzdem kann man sich auch mal zurückziehen. Aber es ist immer spannend. aber auch immer anders. Also ein Bahnhof ist ja nicht gleich wie der andere Bahnhof. Und was ist das für eine unglaubliche Mammutaufgabe? Sicherlich wollte ich jetzt nicht alle Bahnhöfe so gestalten, dass sie alle gleich aussehen. Das macht ja dann das ganze Thema auch langweilig. Aber wie gehst du dann mit deinem Team morgens an die Arbeit, wo du denkst, das eigentlich ist ja eine unfassbare Aufgabe. Wie viele Bahnhöfe wollt ihr in den nächsten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren irgendwie auf Vordermann bringen? Das ist ja gefühlt so, boah, das ist ja irre, oder? Ich meine, wo nimmst du da die Energie und auch die Kraft her, da immer wieder zu sagen, doch, das gehen wir an, das schaffen wir, egal ob da Widerstände kommen. Ist auch ein Geldthema.
Sowohl als auch, ne? Also wir haben 5400 Bahnhöfe, die bis 2040 als Zukunftsbahnhöfe entwickelt werden sollen. Bei den 5400 fallen natürlich nicht alle auf uns, sondern wir haben eben die Retailfläche in diesem Bereich, die wir entwickeln. Da gibt es jetzt Standards, die eine gleichwertige Qualität geben sollen. Darum geht es vor allen Dingen. Unsere Bahnhöfe sind bunt. Unsere Bahnhöfe sind so vielfältig wie die Gesellschaft da draußen und wie unser Land. Und da ist es auch gar nicht gewünscht, dass alle Bahnhöfe das gleiche Gesicht haben und gleich aussehen, sondern dass die Bahnhöfe, so wie es zu der Region passt, das Gesicht der Region widerspiegeln und dann auch den Angebotsmix dort vor Ort widerspiegeln. Und ich habe ein fantastisches Team, das genauso vielfältig ist wie unsere Bahnhöfe und hoch motiviert ist, genau den Gästen da draußen diesen Anspruch mitzugeben. Ja, zu sagen, hey, wir haben einen Qualitätsanspruch. Wir sehen eure individuellen Bedürfnisse da draußen und denen wollen wir begegnen und wir möchten jedem, der hier unterwegs ist, sein Stück Heimat mitgeben und sein Stück Schmunzeln auch mitgeben auf dem Weg durch den Bahnhof und diese Bedürfnisse erfüllen.
Karl-Hans, wie wichtig ist das für dich auch als Anbieter von, ich sag mal, von Presse? Ich könnte mir vorstellen, dass es für jemanden, der am Bahnhof ist und sich wohlfühlt, wahrscheinlich einfacher ist, in dein Geschäft zu gehen und dann dort auch mit Freude was zu kaufen. Also wie wichtig ist da dann das, was die Sarah gerade erzählt hat, auch für euer Geschäft? Und wo könnt ihr vielleicht auch mitwirken bei der ganzen Thematik?
Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Aber da muss mehr integriert werden. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem der letzten Jahre, dass die Bahnhofsvorplätze, das Umfeld des Bahnhofs tatsächlich immer schwieriger wurde. Und die Bahnhöfe selbst sind auch in die Jahre gekommen. Ich meine, da wurde auch von Seiten der Bahn nicht mehr wirklich viel investiert. Es gab eine Phase Anfang der 20er, wo sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, sehr extern, aber mit Ansätzen, die eigentlich nicht dem wirklichen Anforderungen Bahnhof, also der Mobilität entsprechend waren. Da war eher der Gedanke, man versucht Einkaufszentren auf die Schiene zu setzen. Wurde damals gesprochen so von Einkaufszentrum mit Gleisanschluss. Ich glaube, das war eine Idee, die sich relativ schnell als wirklicher Fehler rausgestellt hat, weil es ist einfach nicht so. Der Verkehr am Bahnhof ist deutlich schneller, macht übrigens auch den Unterschied zum Flughafen aus. Wenn du am Flughafen bist, aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, wie gut deine Nerven sind, aber in der Regel sind die meisten eine Stunde vor Abflug da, also mindestens eine Stunde vor Abflug. Okay. Das würde keiner bei der Bahn machen. Ja, ich meine, dass wir im einen oder anderen Fall mal gezwungen sind, ein bisschen länger zu warten, das ist im Moment sicherlich eine Sache, die alle mehr oder weniger leiden, alle ein bisschen drunter. Aber ich glaube, die Bahn arbeitet dran. Die Sache kann an der Stelle nichts dazu. Ich meine, das ist einfach ein Infrastrukturthema. Und das ist ja nicht nur ein Bahnthema, das sehen wir an unseren Brücken, das sehen wir auf den Straßen. Da ist relativ viel in den letzten Jahren liegen geblieben. Und bis Infrastruktur wieder nachgeholt wird, das dauert natürlich. Auf der anderen Seite, wenn es gelingt, das Umfeld der Bahnhöfe so ein bisschen, also auch mit den Städten ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen. Und das ist ja das, was ich gemeint habe mit der Regionalität, der Bezug, ja, dass der Bahnhof wieder Teil des Stadt- und der Stadtkultur wird und dann auch wieder selbstverständlich als solches angenommen wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und da ist natürlich wichtig, dass der Handelsbesatz vor Ort stimmt, dass die Formate stimmen, dass das auch so ein bisschen abgestimmt ist. Und wenn dann auch der Versuch, lokale Bäcker zu integrieren, also einfach ein bisschen mehr Lokalkolorit reinzukriegen und auch für die Kunden dann ein bisschen mehr Wiedererkennungseffekt, das ist natürlich für uns alle elementar wichtig. Aber es gibt so ganz banale Dinge wie Sicherheit, Sauberkeit. Ja, das ist so ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich meine, das ist nie das Problem an Flughäfen gewesen. Das ist an Bahnhöfen leider in den letzten Jahren deutlich gekippt. Hängt natürlich auch ein bisschen an der Gesamtsituation in Deutschland, dass einfach der Bahnhof immer schon ein bisschen der Anziehungspunkt war für Menschen, die halt sozusagen nicht entwurzelt, aber die doch nicht wissen, wo sie den Tag verbringen sollen. Das ist so ein bisschen ein Thema, was einfach die Kommunikation muss da besser werden Und wir leben natürlich davon, dass die Kunden gerne zum Bahnhof gehen. Also wir können nicht nur von den Reisenden leben, das ist toll. Aber wir brauchen also auch tatsächlich so ein bisschen den Bezug zur Stadt. Wir wissen, wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn du irgendwas suchst,
eine genau, Zeitschrift, das wollte ich gerade sagen.
Das ist so das, was wir eigentlich im Kopf haben wollen von den Kunden. Wenn du irgendwas suchst, dann gehst du zum Bahnhof.
Ja.
Und dann ist es natürlich schön, wenn du da gern hingehst.
Aber ich würde gerne auf diese Herausforderung eingehen wollen. Also eigentlich brauchst du ja heute schon eine Umgebung, die zum Verweilen einlädt. Jetzt ist nicht jeder Bahnhof momentan so aufgestellt, dass er dir das bietet für deine Shops. Was machst du als Inhaber, um die Leute einzuladen, in den Regalen zu stöbern, vielleicht auch mal, so wie wir es in unserem Vorgespräch hatten, eine Stunde zu überbrücken? Versucht ihr auch, Wohlfühloasen natürlich dann auch in euren Stores zu schaffen, dass die Leute einfach da gerne reingehen, sich wohlfühlen?
Ich glaube, das gelingt uns. Wir sind in vielen Fällen, sind wir eigentlich der Warteraum. Ich meine, ja, Sarah wird das ja selbst aus eigener Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass die Bahn tatsächlich die Möglichkeit hat, in jedem dieser Standorte auch noch Warteflächen einzureichen. Ich meine, es ist einiges passiert in dem Bereich, dass also auch wirklich du in der Bahnhofshalle warten kannst, dass da Sitzplätze und Sitzmöglichkeiten geschaffen wurden. Und es tut sich einiges. Wir waren immer, es hat uns eigentlich auch gut getan, so ein bisschen gefühlt der Warte- und Überbrückungsraum. Unsere Läden sind freundlich, hell, du hast Laufzonen, du hast Aufenthaltszonen und man muss ehrlich sein, in den 80er, 90ern hast du bei vielen Bahnhofsbuchhändlern noch über dem Regal so ein Zettelchen gefunden, nicht blättern.
Genau. Nicht schauen, kaufen.
Nicht anfassen.
Wir sind keine Bibliothek. Das ist kein Lesesaal. Also es gab da ganz, es war einfach so, dass damals so die Wahrnehmung ist eine andere. Wir haben irgendwann mal kapiert, dass es natürlich wichtig ist, die Leute vor Ort zu haben. Du kannst nur Menschen was verkaufen. Ich meine, das merken wir jetzt oder auch in der Nach-Corona-Zeit. Du kannst nur Menschen was verkaufen, die auch vor Ort sind. Mhm. Also alles, was du da versuchst, an Atmosphäre, an Laden, an Präsentation, an Warendruck zu erzeugen, an Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, läuft alles fehl, wenn du halt nicht die Chance kriegst, die Leute auch wirklich in deine Läden zu kriegen.
Ja, Sarah, siehst du das auch so, wie Karl-Hans das sagt, dass er das quasi übernehmen muss, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das ist ja fast ein
versteckte Krieg. Das machen wir sogar gerne.
Streitgespräch unter unseren Gästen hier.
Wir machen das ja gerne.
Aber das ist da sicherlich auch dein Anspruch, oder? Genau, das zu forcieren, zu fördern, diese Wohlfühloasen zu schaffen.
Genau, wir versuchen viel mehr Orte zu haben, an denen man gerne verweilt. Ja, und das kann man natürlich auf zweierlei hinbekommen. Einmal ist es so, dass nicht alle Gäste zu jeder Zeit etwas konsumieren möchten oder etwas kaufen möchten und dementsprechend sich dann auch nicht in die schon zum Teil gegebenen Cafés oder Sitzmöglichkeiten unserer Mieter begeben wollen, sondern eben auch die Möglichkeit haben, am Bahnhof zu sitzen und sich wohlzufühlen. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, mit unserer Nachbarabteilung genau das zu verbinden und zu sagen, na ja, wir hätten gerne attraktives Warten und möchten bestenfalls die Informationen, die man für den Bahnhof noch braucht, die Reisendeninformationen, die man an dem Zugzielanzeiger sehen kann, mit dort, wie man das vom Flughafen eigentlich kennt. Ja, man setzt sich dahin und man kann dort sitzen, man sieht, wann die Züge abfahren und gleichzeitig hat man aber eben auch das Angebot, noch was zum Lesen mitzunehmen oder aber etwas zu trinken. Ja, so. Aber man muss es nicht. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man eben auch Wartebereiche schafft, bei denen wir keinen Konsumzwang haben. Das pilotieren wir. Das pilotieren wir zum Beispiel jetzt gerade in Kiel. Ne? Das klappt sehr, sehr gut. Da gibt es einen Wartebereich, an dem man keinen Verzehrzwang hat, neben einer bekannten Kaffeemarke. Mhm. Dann werden wir toi 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 das an anderen großen Bahnhöfen auch so vertesten, nochmal mit anderen unterschiedlichen Punkten. Und dann, mein Lieblingsbahnhofsbuchhandel ist ja der Frankfurter Standort von Karl-Hans. Jetzt muss ich trotzdem einmal kurz rüber switchen zu einem anderen großen, nämlich dem Relay im Berliner Hauptbahnhof. Mhm. Da haben wir gerade das AIDA-Café mit installiert vor anderthalb Monaten. Und das merkt man schon auch, dass eine große Wertigkeit damit einhergeht, dass man da gerne sitzt, dass man von diesen Sitzmöglichkeiten, die dieses AIDA-Café schafft, auch dann auf das Presseangebot und auf das Bahnhofsbuchhandelsangebot schauen kann und es natürlich nochmal einlädt zu sagen, ich greife hier nochmal zu und sitze bei meinem guten Kaffee und lese da die Zeit.
Da beantwortet schon fast meine spontane Frage, inwieweit ihr quasi eure Partner Also die, die anmieten, mit in diese Ideen mit einbezieht. Ne? Weil ich denke, wir haben ja, jeder hat so seine Erfahrung mit seinen Kunden und hat eine Vorstellung von dem, ja, was möchte ich eigentlich meinen Kunden und Kundinnen bieten, ja, um attraktiv zu sein. Und ich denke, da gibt es bestimmt bei vielen auch eine große Schnittmenge. Holt ihr die ab dazu auch und befragt ihr sie, was können wir für euch besser machen? Also sprich halt eben, und bei der Entwicklung der Konzepte, wir haben eine Vision, da wollen wir hin, und wie seht ihr das?
Ob wir unsere Mieter abholen?
Ja, ja, also
zumindest. Naja, die sind ja am Ende diejenigen, die unsere Ideen umsetzen müssen, selbstverständlich.
Ja, 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 klar. Aber naja, es gibt ja Dinge, die sie direkt umsetzen müssen, und es gibt ja Dinge, weil ich sage, da verändere ich die Struktur um den Bahnhof herum oder eben im Gebäude, ja, und ist das dann zuträglich? Letzten Endes auch, stellt ihr euch das auch vor oder habt ihr Ideen, wie wir das anders machen können? Also mir geht es da nur, also es gibt einen Austausch am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht möchte Karl-Hans da einhaken oder widersprechen, aber aus meiner Sicht ist es eine der, neben unseren Gästen am Bahnhof, ja, die wir auch befragt haben im letzten Jahr das erste Mal und es jetzt auch nochmal wieder gerade derzeit machen, was wünschen sich eigentlich unsere Gäste an Konsumangebot am Bahnhof, ist das die wichtigste Achse zu erfahren, was funktioniert denn im Geschäft. Ja, unsere Mieter sind diejenigen, die sind vor Ort, die haben die Gäste jeden Tag dort in diesen Geschäften, und selbstverständlich ist das eine der wichtigsten Anknüpfungspunkte.
Aber also spannend, also wenn man nicht so in der Materie drinsteckt, macht man sich vielleicht nicht die Gedanken, ob das so sein würde. Also,
du hast hier an der Stelle wirklich eine gute und offene Kommunikation, wie sich da entwickelt, weil es ist ja unser beider Interesse, dass das funktioniert,
War das nicht immer so?
Es ist ganz schön schwierig, weil manchmal kommen Ideen von außen drauf. Das war so Anfang der 20er, wo man dann sagt, okay, wir können das alles umsetzen, wir können das alles auch bedienen. Ja, Bahnhofsbuchhandel hat immer schon so in mehreren Etappen sich, ich will nicht sagen neu erfunden, aber wir haben immer wieder Formate entwickelt, die eben marktfähig sind. Ich meine, am Anfang waren es der Verkaufstresen, dann war es ein Schalterbereich, dann waren es die ersten begehbaren Flächen in den Bereichen so 50 bis 70 Quadratmeter, dann gab es die ersten Großflächen Ende der 90er, in Frankfurt war eine der ersten Großflächen, Düsseldorf war, glaube ich, mal eine ganz gigantische Fläche von über 1000 Quadratmetern. Da wurde auch viel experimentiert. Und da wurde immer wieder neu versucht, Formate zu entwickeln, die zeitgemäß sind. Die Integration von Buch. Buch hat eine immer größere Rolle gespielt. Es gab mal Ansätze, Taschenbuchläden oder Buchläden extra zu präsentieren, neben den Presseläden. Aus unserer Sicht hat sich so mal vom Format her, einfach auch von der Aufenthaltssituation der Kunden, die ja nicht ganz so lange wie jetzt in einem klassischen Einkaufszentrum oder in einem klassischen Flughafen unterwegs sind, sondern versuchen, möglichst schnell auf das Gleis zu kommen. Da haben wir versucht, deutlich Format anzubieten mit Pressezonen, mit Buchzonen. Der Pressekunde ist schneller unterwegs, ja, orientiert sich auch ein bisschen schneller. Der Buchkunde möchte eher verweilen. Wenn wir die Flächen dazu haben, dann können wir das alles wirklich gut spielen. Und das Schöne ist, dass wir jetzt einen aktiven Austausch haben in der Weiterentwicklung von Formaten, weil wir profitieren ja auch davon, wenn der gesamte Bahnhof funktioniert. Ist ja nicht nur so, dass wir da so ein bisschen uns natürlich als wichtig empfinden, sondern es geht darum, dass wir das Gesamtkonzept stimmig werden, dass die ganze Bahnhofskommunikation auch nach außen ein bisschen offensiver wird. Natürlich muss die Qualität dann stimmen, das Produkt muss stimmig sein, aber ich glaube, wir sind da wirklich auf einem ganz, ganz guten Weg, dass da neue Formate auch mal ausprobiert werden. Es ist immer eine Frage der Flächenrechtsreaktion, die da ist, muss man ehrlicherweise sagen, weil bestimmte Dinge, wie jetzt zum Beispiel Verweilzonen zu integrieren, bedürfen einfach bestimmter Flächen, weil sonst wird es nicht wahrgenommen. Das muss funktionieren. Wir haben da auch die eine oder andere Idee, und ich glaube, der Austausch, das war eigentlich das, was die Sarah eben gerade gesagt hat, das ist das Elementare. Mhm. Und der ist sehr, sehr gut geworden. Der Austausch war vorher auch schon da, aber es war eine andere Form des Austauschs, weil die Bahn zu der Zeit auch wirklich versucht hat, den Besatz in den Bahnhöfen zu standardisieren in vielen Fällen. Aber es kommen natürlich jetzt auch Grenzen. Ja. Mein Convenience ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden im Travel-Retail-Bereich. Aber die Frage ist, ob ich halt auch Formate am Leben erhalte, nämlich den Bahnhofsbuchhandel als eigenständiges Produkt und umhin herum die Food-Bereiche schaffe. Alle Versuche, mehr Konsum in die Bahnhöfe reinzubringen, geht vielleicht an den ganz großen Flächen. An den mittleren Flächen ist klassischer Retail und Handel schwierig. Ja, weil das einfach nicht, die Aufenthaltssituation einfach eine andere ist. Die meisten Kunden, ich weiß nicht, wie euch geht, ihr guckt ja auch, dass ihr maximal eine Viertelstunde vor Abfahrt da seid. Die Informationssysteme, die Sarah ankündigt.
Oder eine Stunde.
Oder eine Stunde. Nervensache, würde ich sagen. Ja. Aber es ist natürlich so, Was wichtig wäre, und das ist das Flughafenthema, was die Sarah eben gesagt hat, wir brauchen die Informationen auch in unseren Läden. Ja, dass der Kunde sicher fühlt. Das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass die Leute tatsächlich auf dem zugigen Bahnsteig warten.
Weil sie Angst haben, den Zug zu verpassen.
Weil sie Angst haben, den Zug zu verpassen. Mhm. Das ist völlig irre. Ja, wir hatten immer gedacht, Mannheim ist einer der Standorte in Deutschland mit einer höchsten Umsteigefrequenz. Ja, von Nord-Süd-Linien, die dort zusammentreffen. Und wir haben immer gesagt, mein Gott, es ist ja, gut, die haben eine Überdachung drin, das ist alles ganz nett. Aber am zugigen Bahnsteig im November, dann stehen die Leute dort tatsächlich eine Viertelstunde. Du hast zwei Minuten in den Laden von uns. Und wenn ich da drin sagen könnte, pass auf, dein Zug fährt in 5 Minuten und das funktioniert auch, dann, also auch die psychologische Angst, da steht Viertelstunde Verspätung. Jetzt kommt er aber schon vielleicht in 10 Minuten. Was ist dann? Ja, dann ist er weg.
Hm. Ja, also ich glaube, so Zustände wie am Flughafen, dass dann Mark Oliver nochmal ausgerufen wird, weil man auf ihn wartet.
Das wird wahrscheinlich ein bisschen
schwierig sein. Aber Sarah, du hast vorhin erzählt, ihr macht regelmäßig Befragungen. Was kommt dabei rum? Was sind so die größten Bedürfnisse?
Die größten Bedürfnisse sind vor allen Dingen schnelles Geschäft. Das ist das Erste, das Schnelligkeit. Ja, es sind sehr, sehr viele Impulskäufe. Mhm. Karl-Hans hat es gerade gesagt, die meisten Leute sind vor Ort, weil sie reisen. Wir haben natürlich auch weitere Besucher und Gäste, aber der überwiegende Teil geht auf die Reise und möchte sich für die Reise versorgen. Da sind ganz, ganz wichtig Kaltgetränke, Heißgetränke, Snacks, unter den Top 10 auch Zeitschriften und Bücher. Mhm. Ja. Und natürlich die Gastronomie, sich zu versorgen mit Essen und Getränken. Genau.
Ja. Thema Sicherheit und Sauberkeit?
Ah, ja.
Willst du nicht so gern drüber sprechen?
Will ich nicht so gern drüber sprechen, müssen wir aber drüber sprechen. Ja. Und das tun wir auch im Konzern sehr, sehr intensiv, nachdrücklich und mit einer guten Zukunftsperspektive für unsere Gäste und auch für unsere Mieter. Das ist ein Punkt. Insbesondere die Sauberkeit können wir noch besser direkt steuern, ne, weil es natürlich noch mehr von uns abhängt, was für einen Service wir zur Verfügung stellen. Bei der Sicherheit sind wir noch mal mehr darauf angewiesen, dass eigentlich unsere Gesellschaft sich gut verhält. Mhm. Ich hatte einen spannenden Austausch mit der japanischen Bahn, bei der wir nach Frequenzen gefragt haben, wie häufig sie Dinge reinigen oder auch wie Vandalismus anfällig bestimmte Punkte sind. Und die haben gesagt, das ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Das scheint aber ein gesellschaftliches Phänomen zu sein. Und da müssen wir gesamthaft dran. Wir als Deutsche Bahn arbeiten daran, haben unterschiedliche Projekte dahingehend jetzt aufgesetzt und werden da in den nächsten Jahren hoffentlich eine Verbesserung spüren.
Okay. Und was mich nochmal interessieren würde, weil du ganz am Anfang gesagt hast, ihr habt zu euren Mietern tolle Verhältnisse. Mhm. Ja, das ist ja im Normalen, wenn ich mich als Mieter sehe und mit meinem Vermieter habe ich auch kein Problem, aber es gibt ja schon öfter mal Mietstreitigkeiten. Jetzt hast du viel zu tun mit deinem Team, weil ihr müsst viel umbauen. Umbauen heißt aber auch wahrscheinlich bauliche Maßnahmen, Einschränkungen wiederum für die Mieter von euch. Wie nehmt ihr die da mit und wie hoch ist da auch so dieser Stresspegel dann mit euren Mietern? Die sagen, ey, jetzt habe ich hier direkt vor meinem Laden eine Riesenbaustelle.
Umbauen tut auch die Nachbarabteilung. Ne?
Oh, das ist gut, dann damit hat nichts zu tun.
Doch, haben wir selbstverständlich auch, mit denen sind wir gut verknüpft und unsere Mieter auch direkt mit der Bauabteilung gut verknüpft. Auch da gibt es Mieter, die Prozesse sehr, sehr gut schon kennen. Ja, unsere Prozesse sind in Teilen etwas herausfordernder als andere Prozesse, weil wir Sonderbauten sind. Das darf man nicht vergessen. Ne? Wir haben besondere Sicherheitsvorschriften bei uns, was Brandschutz anbelangt, ne, etc. Und da kann man die Mieter mit Sicherheit immer noch einen Tacken mehr mitnehmen, weil man immer noch besser werden kann. Wir haben uns im letzten Jahr aber auf den Weg gemacht, diesen gesamten Mieterausbau- und Umbauprozess, jetzt spreche ich über die Flächen der Mieter, ja, ne, zu verbessern, zu vereinheitlichen, sodass die Mieter auch genau wissen, was sie eigentlich erwartet. Dann gibt es Großbaustellen, wir sind jetzt hier in München, ne, wie in München. Da erfolgt aus meiner Perspektive schon gute Vorabkommunikation Jahre zuvor in der Planung. Mit Sicherheit können wir da auch noch besser werden, aber das kann Karl-Hans definitiv nochmal aus seiner Perspektive.
Ja, den Ball würde ich nämlich mal rüberspielen, aber du hast auch München erwähnt. Da sind wir bei dem Thema Presse und der Pressevielfalt und der Möglichkeit, sich Presse zu kaufen. Gerade in München gibt es natürlich schon große Einschnitte. Ne? Da gibt es dann plötzlich das Geschäft, was sehr viel kleiner geworden ist, weil halt da direkt nebenan gebaut wird. Das bedeutet für dich dann auch Umsatzverlust in der Zeit.
Also solche Situationen haben wir natürlich alle. Ich meine, das Bahnhofsbuchhandel ist ja jetzt nicht nur ein Schmidt und Hahn oder Schmidt und Co. Thema. Es ist ja eine Branche. Wir sind ja relativ in der Wahrnehmung, zumindest für den Kunden, relativ homogen. Ja, weil das ist, Bahnhofsbuchhandel gibt es eigentlich in allen Bahnhöfen. Die Firma spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Aber die Bausituation, wir haben zwei Bausituationen, die uns betreffen. Das ist einmal der Umbau direkt im Bahnhof. Mhm. Aber wir haben natürlich auch unmittelbare Bauprojekte, wie aktuell zum Beispiel in der Situation, die Schnellbahnstrecke Mannheim-Frankfurt wird erneuert. Das bedeutet für beide Bahnhöfe, die Bahn ist sehr stolz, dass die Umleitungsverkehre knapp 76-78% Frequenz aufgenommen haben. Also Bus und sonstige Umleitungssysteme, die für eine Strecke, die vorher in knapp 45 Minuten gefahren ist, jetzt 1,20. Es ist für die Kunden eine Belastung, aber es ist natürlich für uns eine Belastung, weil 24% weniger Kunden spielen natürlich bei uns und laufen dann bei uns natürlich auch rein. Also mein Problem ist eher, dass die, auch das wieder Infrastrukturthemen, dass Bauphasen einfach zu lange dauern. Dass die Prozesse ein bisschen vereinfacht werden müssen und vor allen Dingen die Prozesse schneller gehen. Das ist, wir haben jetzt ein großes Umbauprojekt in Heidelberg, wo der Bahnhof praktisch komplett entkernt und neu organisiert wird. Wir rechnen jetzt mit Containerzeiten von 3,5 bis 5 Jahren. Und das ist natürlich extrem schwierig. Wir haben dort einen gut funktionierenden Pressebuchladen. Auch der Buchhandel ist dort bei uns ein ziemlicher Schwerpunkt an dem Standort. Und das kriege ich natürlich in diese Ersatzflächencontainer nicht rein. Das heißt, wenn wir dann wieder neu starten, brauchen wir mindestens wieder 1-2 Jahre, bis wir die Kunden wieder zurückhaben. Weil Buchkunde ist eine ganz eigene Spezies. Du hast deinen Buchhändler, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt Buchhändler des Vertrauens, wo er gerne hingeht. Ja. Ja, wenn der nicht da ist, dann erstmal, was mache ich jetzt? Dann finde ich aber irgendwann als wirklich interessierter Leser oder regelmäßiger Leser, finde ich dann jemanden, bei dem ich mich auch wieder wohlfühle. Und bis ich dann wieder zurückkehre, wenn der andere wieder am Netz ist, das dauert. Ja. Ich meine, die Erfahrungen haben wir immer gemacht bei solchen Projekten. Es dauert dann so 1-2 Jahre, bis wir wieder so mal so unsere... Ja, also wieder etabliert sind. Also der Kunde wieder sagt, ja, ich bin wieder da. Und das ist natürlich für uns immer mit so, die Langwierigkeit der Prozesse ist eigentlich das Hauptproblem, was wir da haben. Aber im Prinzip wollen wir ja moderne neue Bahnhöfe haben. Wir brauchen funktionierende Schienen, wir brauchen funktionierende Infrastruktur. Und wir brauchen die Möglichkeit für die Bahn oder auch für den Kunden, auch politisch ist es ja gewollt. Ich meine, Bahnhof, es geht nicht um Bahnhofsbuchhandel, sondern die Bahn als Produkt, als Mobilitätsfaktor ist elementar wichtig für unsere Zukunft. Mhm. Ja, wir haben verstopfte Innenstädte, wir haben volle Autobahnen. Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Ja, ich meine, es ist schade, dass dann große Projekte, jetzt Halbstundentakt und ähnliches, ja, dann plötzlich politisch auf das Jahr 2070 verschoben werden, was ich kommunikativ für ein absolutes Debakel halte. Nee, es ist einfach schade, wenn man ein Produkt, das eigentlich gut ist und positiv besetzt werden soll, wenn wir einfach sagen, naja, das kriegen wir halt leider in Deutschland erst in 40 Jahren hin. Das ist schon ein Armutszeugnis. Ich glaube, dass wir deutlich mehr auf die Strecke und auf die Schiene kriegen könnten. Der deutsche Flugverkehr ist nach Corona nicht mehr richtig in Gang gekommen. Die Bahn hat nicht so richtig ersetzen können bisher, weil einfach die Zuverlässigkeit an der Ecke fehlt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das natürlich die Zukunft ist, dass man von Hamburg nach Frankfurt oder von Köln nach Frankfurt, nach Berlin, nach Hamburg, nach München nicht mehr im Auto fährt. Wenn ich weiß, dass ich in 2, 2,5, 3 Stunden da bin, ja, Innenstadt und nicht irgendwo am Flughafen draußen in Riem oder wo auch immer früher, ja. Also das ist doch alles ein echtes Potenzial. Wir haben natürlich im Moment ein bisschen das Problem, dass die klassischen Geschäftsreisenden, da hat sich natürlich in der Nach-Corona-Phase einiges verändert. Also auch von der Struktur her, vom Publikum, Homeoffice und Teams-Konferenzen haben da ein bisschen, es fehlt so ein bisschen eine Business-Klientel im Moment. Aber ich habe das Gefühl, dass auch das regelt sich wieder so ein bisschen die Regelung. Also es wird keine Phase mehr vor Corona geben. Es wird Homeoffice als elementaren wichtigen Bestandteil geben, also einfach auch der Kultur, der Arbeitskultur. Aber der Geschäftsreisende wird tatsächlich, wenn das Produkt wieder stimmt, das nutzen. Ja, und wir werden auch die Frequenzen im innerstädtischen Bereich deutlich erhöhen können. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Bahnhof ein echtes Zukunftsthema ist und Projekt ist.
Sarah, du bist aus Berlin heute angereist. Ja. Mit dem Zug, gehe ich mal von aus?
Mit dem Zug.
Genau. Was hast du denn gemacht in der Zeit?
Gearbeitet.
Hast du keine Zeit drauf gelesen?
Ich habe mir eine gekauft für den Rückweg.
Welche?
Oh, ich mag es nicht sagen.
Doch.
Die Landlust.
Ach, guck. Tja, ich habe mich jetzt über die Landidee gefreut, aber gut. Ja, so ist es halt, muss ich mal durch.
Print ist Print.
Wie ist es grundsätzlich bei euch, Mediennutzung, Lesen in den Familien? Sarah, wie sieht das bei dir in der Familie aus? Seid ihr fleißige Konsumentinnen und Konsumenten von Zeitschriften oder?
Karl-Hans und ich, wir schmunzeln gerade.
Lesen
beide nicht.
Er hat mich eingeladen, im Juni doch mal seine Wirkungsstätte zu besuchen, und ich bin mit ganz großen Kinderaugen durch diese Hallen voller Bücher und Zeitschriften gelaufen. Wir lesen sehr, sehr viel. Für mich ist Lesen elementar wichtig. Und ein elementar wichtiger Punkt der Resilienz in meinem Alltag. Mhm. Ich finde das ganz stark, wie fokussiert man innerhalb von kürzester Zeit wegkommen kann von allem, was um einen rumherum passiert und was für eine große Erholung damit einhergeht. Weshalb mir das auch bei meiner Tochter sehr, sehr wichtig ist. Ja? Die liest, also sie selber liest noch nicht, sie ist 3,5, ja, aber wir lesen sehr, sehr viel. Wir lesen jeden Tag mindestens ein Buch gemeinsam vorm Schlafengehen. Und sie kennt das iPad, kennt sie schon, ja, aber nur in Händen meines Vaters. Also bei uns gibt's das nicht. Also sie hat so einen Medienkonsum außerhalb von Büchern von circa 30 Minuten im Monat. Okay. Und kennt, außer wenn der Papa Fußball guckt, selbstverständlich, ja, dann ist bei uns schon mal der Fernseher an. Aber ansonsten,
das ist auch wieder typisch. Der Papa guckt natürlich wieder Fußball, ne?
Ja, das ist halt so. Ja. Die Mama guckt sogar auch manchmal.
Das ist ja auch nicht
schlimm. Nee, absolut.
Das ist auch überhaupt nicht schlimm und das ist schön, aber der Fernseher spielt bei uns eine Nebenrolle. Das ist gar nicht im Alltag mit integriert.
Aber würdest du auch sagen, dass, ich meine, und Karl-Hans weiß das, wir wissen das auch, Verkäufe von Zeitschriften sind herausfordernd, auf jeden Fall, wie sich der Markt entwickelt. Und wir reden ja ganz oft darüber, wie kriegt man die jüngeren Zielgruppen an Zeitschriften? Würdest du auch sagen, dass das auch ein Thema von Sozialisierung? Also wenn ich meine Kinder früh mit Zeitschriften in Verbindung bringe, mit ihnen ans Regal gehe und nicht nur sie dabei sind, wenn ich meine eigene Zeitschrift kaufe, sondern auch sehr gezielt für die Kinder Zeitschriften kaufe. Da meine ich jetzt nicht ausschließlich immer nur die Zeitschriften, die auch einen schönen Zusatznutzen für die Kinder bereithalten, sondern es gibt ja auch ganz tolle andere Produkte. Würdest du sagen, dass man da schon eigentlich auch den Grundstein legen kann fürs spätere Lesen und fürs Interesse am Lesen?
Das hoffe ich, weil man es kennt. Ne?
Genau.
Weil man auch vielleicht die Bücherei kennt, weil man weiß, wie man auch einfacher später im Studium, wenn man sich nicht ein Buch für 25 Euro kaufen möchte oder eine Zeitschrift, an Lesestoff gelangt. Ne? Das ist meine Hoffnung, definitiv. Jetzt möchte ich keine Werbung hier natürlich für die Bücherei machen, aber grundsätzlich für Printmedien. Also ich werde es euch dann in 10, 15 Jahren erzählen, ob das geklappt hat.
Treffen wir uns wieder hier.
Ja, ich meine, das hat ja am Ende auch eine ganz andere Qualität. Ne? Ich kenne das ja mit meinen Kindern auch. Natürlich dürfen die auch mal was gucken zusammen, ja, aber du siehst halt, wie die tauchen dann, die sind dann weg, ne? Die sind dann auf dem
halt Bildschirm. Passiv.
Und die wenn sagen wir aber, nicht mehr Hallo.
Genau, nee. Aber wenn wir dann gemeinsam lesen, ich habe links einen und rechts einen, wir lesen eine Zeitschrift oder wir lesen ein Buch zusammen, das ist ein ganz anderes
Erlebnis,
ne? Das ist schon,
und sie müssen den Kopf anstrengen. Ja. Weil ich glaube, dass das also auch wirklich für Fantasie und so eine viel größere Thematik ist zu lesen, weil man den Kopf bemühen muss. Deswegen sage ich ja, ich rede ja immer bewusst, Lesen ist aktiv, alles andere ist passiv. Ich lasse mich halt berieseln und beeindrucken von dem, was ich sehe. Aber Karl-Hans, wie ist es bei dir in deiner Familie?
Ja, du hast genau das Richtige, nämlich diese aktive Rezeption. Ja. Das ist eigentlich das elementar Wichtigste. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Meine Tochter hört mich jetzt auch furchtbar verfluchen, weil die hört nicht irgendwann den Podcast nicht an. Aber es ist tatsächlich so, dass bei Kindern dann so eine Phase entsteht, du bist der festen Überzeugung, du hast da viel vorgelesen, du hast immer Presse und Bücher im Haus. Also bei uns zum Beispiel, ich habe jeden Morgen 3 Tageszeitungen da liegen. Ja, und es gibt dann noch eine Auswahl an Zeitschriften, die bei mir regelmäßig im Haus ist. Und ja, meine Tochter ist damit aufgewachsen. Und ich bin natürlich auch früher als Kind damit aufgewachsen, also in einem Pressehaushalt aufgewachsen. Und das ist natürlich eine Sache, die du verinnerlichst.
Ja,
und auch das Selbstverständnis, mit Buch umzugehen. Und dann gab es so eine Phase der Pubertät meiner Tochter, wo ich dann gedacht habe, die liest nicht mehr. Die hat nur noch das Handy und ihren iPad.
Ja, aber es ist einfach einfacher, ne? Aktiv was zu tun, heißt ja immer, dass ich das dann auch wirklich machen muss. Ich muss das Buch in die Hand nehmen, ich muss anfangen und lesen.
Aber die haben
Fernsehen mache ich an.
Ja, aber
das läuft. Ist ja das Tolle.
Ja, natürlich ist das Tolle.
Also es ist doch gerade beim Fernsehen, da kauft man nochmal irgendwas nebenher im Internet oder man bügelt oder weiß der Kuckuck, was man auch alles nebenher machen kann. Ja, geht, macht sich einen Podcast an und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder so. Das geht beim Buch nicht. Und deswegen finde ich eben diesen Punkt dieser Resilienz des Abtauchens. Und das funktioniert ja schon mit 5 Minuten voller Fokus auf eine Geschichte. Ist nicht zu ersetzen.
Wir haben die Begrifflichkeit so oft schon bemüht. Es ist halt digitales Detoxen. Ja. Ne? Also das ist definitiv. Und ich glaube, deswegen sind wir ja auch so begeistert von dem, was wir hier machen. Also mit Printarbeiten, das funktioniert. Also das hatten wir ja in unserem Podcast. Ja. Ich erwähne ihn gerne nochmal. Unseren gemeinsamen Podcast mit Florian, wo wir eben über das Thema Burnout und Entschleunigung gesprochen haben und inwieweit Zeitschriften dazu beitragen können, sich seine Auszeit zu nehmen. Ja, das ist eine bewusste Auszeit, die ich mir nehme.
Haptik, das Blättern.
Genau,
ja, genau. Das sind so Rituale, das sind wirklich schön. Du hast Bilder, du hast deine Finger, du hast deine Hände, du hast deinen Kopf. Du
kannst Papier riechen. Ne, das ist bestimmt dir auch aufgefallen, als du dort warst, ne? Dieser Geruch von Papier und so weiter, das ist schon was Feines.
Das heißt, ist was Tolles. Ja. Und das Beruhigende ist, wenn Kinder lesen gelernt haben, die verlernen das nicht mehr.
Ja, ja, stimmt.
Und dann kommt die Phase, wo das auch wieder aktiv passiert. Ja. Wir haben das im Moment, man muss eins sagen, Pressehandel versucht ja tatsächlich einiges zu machen, aber vielfach sind die Bahnhöfe natürlich eine Ausnahmesituation. Also auch was die Präsentation angeht. Mhm. Buchhandel ist natürlich da besser aufgestellt und besser organisiert und hat auch ein besseres Marketing. Ja, wenn man sich anguckt, was Presse hat, leider Zeitschriften haben ein lausiges Marketing. Wir reden eher mit und übereinander.
Bam. Ja, aber das ist ja, es gibt eine Buchmesse in Frankfurt.
Es gibt also die
haben wir nicht.
Nee, schon klar. Du hast keine positive Rezeption in der Wahrnehmung. Die Zeitschriftenverlage reden miteinander, vielleicht noch ein bisschen mit dem Handel, aber letztendlich, was nicht funktioniert, ist eine Kommunikation nach außen. Ja, Medienvertrieb, freie Presse macht natürlich vieles, aber das ist eher politisch. Aber wirklich positiv über Zeitschriften, also das, was du vorhin gesagt hast, den Menschen einfach mal ranzuführen und die Möglichkeit zu geben, das in die Hand zu nehmen, zu gucken, was es da alles Tolles gibt.
Ja, darum gibt's ja uns, Marc.
Ja, genau. Wir das halten ist, die Fahne hier hoch
in unserem Podcast, würde ich sagen. Das ist wirklich unglaublich wichtig.
Nicht zum Anfassen.
Ja, der Buchhandel hat es, macht das wirklich toll. Der macht ein tolles professionelles Marketing. Ja, wenn du dir heute anguckst, eine ganz neue Generation von Leserinnen, im Wesentlichen sind es Frauen und Mädchen, die da reinkommen mit BookTok. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr TikTok-Nutzer seid. Ich meine, das ist so ein bisschen
Generation. Also beim Reisner kann ich das komplett ausschließen. Analoger geht es eigentlich gar nicht. Ja. Aber ist okay, ist ein USP.
Ja, toll. Ja, aber das ist natürlich so ein Thema, wo dann plötzlich sich ein Markt sich entwickelt. Und du plötzlich eine Situation hast, wo junge Mädchen, junge Frauen sich mit New Adult und sonstigen Themen, ja, gibt noch Young Adult, so ein bisschen für die etwas Jüngeren, wo einfach ein neues Genre entsteht. Ja, und dann plötzlich ein Markt und Menschen in Buchhandlungen auftauchen, auch an Bahnhöfen, Gott sei Dank, weil wir das relativ früh adaptiert haben, weil wir übrigens zur Stadtbuchhandlung natürlich auch so ein bisschen Themen spielen können und wissen, was funktioniert. Und haben dann sehr, sehr schnell in diesem Bereich aktive Käufer. Und da geht es nicht darum, dass nur das Produkt downzuloaden, sondern das sind wirklich User in dem BookTok-Umfeld, die dann ein Buch präsentieren und dabei strahlen. Mhm. Ja, und Intensivleser plötzlich, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Ja.
Jetzt sind wir bei Käufern. Gib uns mal einen Einblick in dein Tagesgeschäft. Was kommen da für Menschen und was geht am besten eigentlich über Ladentisch? Zeitungen?
du hast natürlich im Morgenbereich, klassisch im Pendlerbereich, die Zeitung spielt nicht mehr die Rolle.
Okay.
Die ganz große. Natürlich ist immer noch, es gibt eine klassische Bildzeitungsklientel. Es gibt natürlich auch noch den einen oder anderen FAZ und Süddeutsche Leser. Die regionale Tageszeitung spielt eine deutlich größere Rolle. Mittlerweile.
Weil sie das ist echt spannend, weil
man eigentlich genau den Gegenläufigen Bewegung hat. Das sind ja die, die eigentlich jahrelang gelitten haben. Ja. Eigentlich. Ne? Ja, aber die sind auch nicht mehr zufrieden, dass sie nur noch allgemeine Mantelteile bekommen und eigentlich nichts mehr aus ihrer Region, so wirklich.
Es gibt gute, ich meine, der Südwesten hat da ein bisschen Vorteil, weil es da eine andere Zeitungskultur auch gibt. Ja, natürlich gibt es da auch starke Player, die Mantelteile liefern, aber wo Regionalität tatsächlich nur noch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das funktioniert auch. Zeitschriften im Bereich des Bahnhofs sind immer auch höherwertige Zeitschriften. Ich meine, die Struktur des Bahnhofsbuchhandels gemessen einem klassischen Pressehandel ist ein totaler Unterschied. Ich meine, du kommst aus einem Haus, das jetzt sehr hohe Anteile im klassischen Fernseh und Frauen.
Sehr homogenes Produktumfeld.
Ja, genau. Es spielt im Bahnhof keine große Rolle. Mhm. Also im Bahnhof sind die wichtigsten Objektgruppen, das ist natürlich jetzt sehr fachlich, aber ist tatsächlich Hobby und Freizeit. Mhm. Und die zweite ist Politik und Wirtschaft. Ja, das ist ein Thema, was elementar wichtig ist. Das heißt, du hast dort auch Produkte, die höherpreisig sind, die höherwertig sind. Und der Bahnhof hat dort in diesem Umfeld einen relativ hohen Marktanteil. Und die klassischen niedrigpreisigen Produkte spielen am Bahnhof eher eine untergeordnete Rolle. Und das versuchen wir natürlich auch in unserer Präsentation auszudrücken. Das heißt, du hast dort eben zu den bestimmten Themen eine unglaubliche Objektvielfalt. Und das funktioniert. Ja, weil wir sind eigentlich ein sehr hochwertiges Produkt. Wir machen es uns nur selbst schwer, weil wir glauben manchmal selbst nicht mehr dran, dass es eigentlich was Tolles ist. Es fehlt so ein bisschen neue Impulse. Mhm. Neue Produkte, weil es einfach sehr teuer geworden ist, ein Produkt am Markt zu etablieren. Es wird sehr, sehr viel Line-Extensions betrieben. Es werden, ja, ich meine, ihr kennt euch, ihr wisst ja, das Einzige, was in den letzten Jahren wirklich zugewachsen hatte in größerem Umfeld, war der Kinder- und Jugendbereich. Ja, Comic und Manga so ein bisschen, aber in vielen Bereichen tun wir uns schwer und der Markt schrumpft. Mhm. Und es fehlen Impulse. Es fehlen einfach Ideen, es fehlen Impulse. Vielleicht auch die Bereitschaft, an der einen oder anderen Ecke mal wieder was zu riskieren, weil große Auflagen kriegen wir ja nicht mehr hin. Aber ich denke, dass es irgendwo immer wieder Themen gibt, wo man es mal versuchen sollte. Und der Bahnhof war immer schon auch so ein bisschen eine Plattform für neue Produkte. Ich weiß ja, dass ihr Brand 1 hier hattet.
Ja. Und die sind ja zu einem relativ späten Zeitpunkt eigentlich erst in den Markt eingetreten und muss sagen, was die aus sich gemacht haben, ist absolut bemerkenswert.
Ich meine, die leiden im Moment also auch am Bahnhof. Ich meine, der Bahnhof war eigentlich derjenige, der sie getragen hat. Über Jahre. Also auch die Entwicklung. Ich komme noch aus der Zeit, also ich habe noch so ein kleines Spiel zu Hause von Econo. Also die Uridee des Produktes, damals noch beim Spiegel entwickelt.
Ja.
Und du hast dann eine Phase gehabt, wo über den klassischen Einzelhandel das Produkt sich sehr schwer getan hat, weil es halt einfach Sichtbarkeit braucht und sehr hochpreisig ist. Und das war im klassischen Umfeld so nicht zu machen. Aber über den Bahnhof hat es hervorragend funktioniert. Und dann funktioniert es auch wieder rückwärts. Dann funktioniert das Produkt auch plötzlich im klassischen Einzelhandel, weil es mehr Leute gibt, die das Produkt kennen. Darum fand ich es immer sehr schade, dass man das Thema Bahnhof nicht aktiver spielt als Verlag. Also auch mal einfach, um auszuprobieren. Ist das ein Produkt, das funktioniert? Ja, und wenn ich es schaffe, im Bahnhof da wirklich vernünftige Verkaufszahlen zu realisieren, dann auch in die größere Produktion zu gehen. Aber ist vielleicht so romantisch gedacht, weil wir haben da tatsächlich ein tolles Umfeld, wir haben tolle Kunden, wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum an Menschen, die am Bahnhof sind. Es ist klassisch der Pendler, es ist der Geschäftsreisende, es ist der Urlaubsreisende, es ist jemand, der spontan irgendwo hinfahren will. Ich meine, der hat auch dieses 49, jetzt 59, glaube ich, Ticket auch zusätzliche Kunden reingespielt, die vorher nicht da waren. Was uns ein bisschen fehlt, ist so die klassische Klientel jetzt von Brand 1 zum Beispiel. Nämlich der Geschäftsreisende. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, das tut uns im Moment so ein bisschen weh. Das gleiche Problem hat eine Lufthansa im Reiseverkehr. Aber das, denke ich, wird sich wieder stabilisieren und dann haben wir wieder sehr viel Spaß.
Man hört ja von den ganzen großen Unternehmen, dass sie ja eher wieder zurück ins Büro rufen und Homeoffice so ein bisschen zurückdrehen.
Heidelberg ist ein klassisches Schlachtfeld. SAP.
Ja, genau.
Wenn du als IT-Unternehmen irgendwas sagst, ihr könnt kommen, wann ihr wollt.
Ja. Und jetzt kommt ihr alle ins Büro.
Und jetzt sagt ein Vorstand plötzlich, naja, ein Tag reicht nicht. Wir wollen euch 2 Tage mindestens sehen, damit die Teams wieder zusammen kommunizieren und arbeiten können. Das sind dann natürlich Themen, die plötzlich bei knapp 10.000, 12.000 Mitarbeitern vor Ort natürlich schon eine Rolle spielen.
Ja, absolut. Absolut. Sarah, ihr habt viel vor. Ihr macht schon viel. Was würdest du sagen, welcher Bahnhof ist so dein Leuchtturm im Moment, wo du sagst, da ist eigentlich alles top, da haben wir alles gut hinbekommen, der ist fertig?
So entwickeln wir die Bahnhöfe nicht, ne? Aus meiner Retail-Perspektive, weil die Verträge ja häufig 10 Jahre laufen, nicht alle zum selben Zeitpunkt abgeschlossen sind. Der Bahnhof mit der höchsten Innovationskraft ist zum jetzigen Zeitpunkt wenig verwunderlich Berlin Hauptbahnhof, ne? Weil wir dort durch den sehr präsent platzierten Pop-up-Store direkt im Eingang vom Kanzleramt kommend alle 3 bis 4 Monate ein neues Konzept testen können und daran dann auch sehen können, was wollen wir für unsere Kunden übernehmen, was funktioniert nicht. Wir hatten Anfang des Jahres zum Beispiel über einen Pitch Edurino bei uns im Pop-up-Store, was jetzt in den Bahnhofsbuchhandlungen auch in vielen zumindest erhältlich ist, ne? Hatten jetzt gerade Koro. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus, ja, hier, das ist so ein bisschen regional, das ist ein Nussmus-Hersteller, ganz gesund, gibt's auch bei DM und unterschiedlich zu vertreiben. Und
bei Rossmann natürlich auch.
Auf jeden Fall auch bei Rossmann, Entschuldigung. und jetzt gerade haben wir die Berliner Kaffeerösterei, ja. Wir hatten Brummelbells Donuts im Pop-Up-Store oder den Haferkater, den ihr jetzt an vielen Bahnhöfen auch seht. Und das sind eher die Punkte, die wir aus Retail-Perspektive sehen, eine Veränderung herzustellen, eine Wertigkeit herzustellen, ne? Aber den einzelnen Bahnhof, der jetzt perfekt fertig ist, wir sind nie fertig, ja.
Das hört man noch gerne.
Es ist halt ein Prozess. Rollendes Geschäft.
Das ist ein Prozess. Ja. Carsten.
Marc, du schaust mich so an mit deinen treuen Augen.
Kann ich. Ja. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Es war eine sehr illustre und finde ich auch total informative Gesprächsrunde. Und
vor allem, es war ein toller Mix, ne?
Ja,
war
absolut.
Echt super.
Ja. Also wir bedanken uns ganz herzlich bei Sarah und bei Karl-Hans für diesen tiefen Einblicke, die wir heute bekommen haben. Und zukünftig schleppst du mich mal an einen anderen Bahnhof.
Was heißt denn schleppen?
Ja, warten. Ist ja so.
Man geht da gerne hin.
Ja, wir gehen jetzt mit anderen Augen vielleicht.
Ich sowieso nicht. Du vielleicht mit anderen Augen.
Ja,
ich bin immer schon gern zum Bahnhof
gegangen. Ja, klar.
Wir beide erwarten euch gerne.
Ja, wir freuen uns.
Also kommt uns besuchen.
Herzlich
in Berlin.
Sehr gerne. Dann Carsten, und wie wäre es mit deinem
Abbild? In Heidelberg und Frankfurt?
Ja.
Und Nürnberg?
Ja, also.
Oder überall in Deutschland.
Genau. Großer Aufruf nicht nur an mich und an Marc, sondern an alle, die uns hören. Besucht die Bahnhöfe in Deutschland. Natürlich, um Presse zu kaufen, aber auch, um euch Inspiration zu holen. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank, Sarah. Lieben Dank, Karl-Heinz. Und da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.